Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Freuen und jubeln, denn diese Prüfungen, Vers 7, geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Wo der Petrus, vielleicht aus der eigenen Erfahrung, wo er gerade hier in unserem Text gemacht, in der Apostelgeschichte 4, wo er sagt, hey, freut euch, auch wenn es mal ein bisschen härter wird. Es ist Möglichkeit, dass euer Glaube, dass sich wirklich bewährt, hat euer Glaube Bestand? Oder ist es einfach ein Sonntagschrist, ist es eine fromme Fassade? Oder bewährt sich das wirklich auch? Darum lässt Gott dann zumal wie heute auch immer wieder schwierige Situationen zu. Wir haben heute Morgen von den Müttern gehabt. Jede Mutter kennt das, wenn es mal ein bisschen härter wird. Nicht nur die Mütter, auch die Väter, wenn mal Kinder krank werden, wenn Sachen passieren. Und dann ist eigentlich die Situation, bewährt sich der Glaube? Erlebe ich wirklich Kraft und Gegenwart von Gott? Erlebe ich auch den Glaube im Gesamtkontext nachher vor der Gemeinde, die hinter mir steht? Gerade auch sonst, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Krisen da sind, Widerstände, Enttäuschungen. Gott will uns da damit nicht einen reinwürgen und sagen, drum, jetzt wollte ich mal ein bisschen schauen, wie es so tut, sondern sagt, hey, ich lasse einfach zu, damit meine Kraft letztendlich noch viel grösser und sichtbarer wird in deinem Leben. Und jetzt, wenn wir in unseren Text einsteigen, vor wenigen Wochen, ist genau der Ort gewesen, wo Jesus selber ist verhaftet, auspeitscht und verurteilt worden. Und da erleben wir nachher, wie die Jünger Apostelgeschichte 4, 1 bis 3 Ähnliches erleben. Die zwei haben noch geredet, voll Begeisterung von dem Jesus, der das Wunder hat da. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutrat. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Immer dort, wo ein klares Zeugnis passiert, dort passiert auch Widerstand. Vor etwa einem halben Jahr sind auch zwei Gemeinden hier aus unserer Region stark in die Schlagzeilen gekommen. Und ich habe mir überlegt, wieso machen die so Schlagzeilen? Und nicht zuletzt, weil sie klar sind für ihren Bereichen. Weil sie klar zu Jesus stehen und sagen, es ist das Einzige. Und da, wo man klar ist, da machen sich Leute auf und sagen, hey, passet auf. Denn zumal bis heute scheidet Jesus Geister. Und es hat sogar die Pfinde vereint. Also die Leute, die wir hier lesen in der Apostelgeschichte 4, Vers 1, das waren Priester, Tempelwache, Sadduzäer. Es kommen nachher noch andere zusammen im Laufe des Textes, Hohepriester, Pharisäer. Das waren Leute, die es eigentlich miteinander nicht können. Weil sie schon innerhalb von diesen Gruppen verschiedene theologische Ansichten hatten. Zum Beispiel die Sadduzäer hatten die Ansicht, im Gegensatz zu den Pharisäern, die das etwas anders gesehen haben, dass es keine Auferstehung gibt. Und das ist natürlich hier, dass Jesus ist auferstanden, das war Blasphemie für sie. Verschiedene Menschen, die hier fürs Recht einstehen wollen, sagen, das darf nicht sein, was jetzt hier passiert. Ich möchte hier vielleicht auch mal die ganze fromme Elite von denen zumal ein bisschen Schutz nehmen. Sie haben auch viel Gutes da. Sie waren die, die eigentlich auch das Wort bewahrt haben, die auch viel dazu beigetragen haben, dass das Wort Gottes so gut ist überliefert worden. Sie haben über dem Wort Gottes gewacht. Und jetzt kommen da plötzlich so zwei, drei Querschläger, die sagen, was hier in der Bibel steht, das erfüllt sich vor unseren Augen. Der, den ihr gekreuzigt habt, das ist der verheißene Messias. Und das ist einfach viel nicht schnell gegangen. Und sie haben wie durch ihre theologische Brille wieder Zugang nicht geschafft, plötzlich zu entdecken, wow, das ist ja so. Da erfüllt sich das Wort Gottes vor unseren Augen. Einige haben das so erkannt. Der Paulus war einer davon, aber ein Haufen andere, die wir in der Bibel davon lesen, haben gemerkt, wow, die haben ja recht. Aber da, wo Widerstand ist, da zeigt sich, wie geht es weiter. Jetzt sind ja die zwei gefangen genommen worden und jetzt interessiert uns, was passiert weiter. Weil wirklich, man merkt, die ganze fromme Elite von der damaligen Zeit steht gegen die zwei. Und das Erste, was mir ist aufgefallen ist, trotz Widerstand glauben die Menschen der Botschaft der Jünger an Jesus allein. Apostelgeschichte 4, Vers 4 lesen wir, was nach dieser Verhaftung ist passiert. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Nochmal ein paar Tausend mehr, Urs. Am Pfingsten bei der ersten Botschaft sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Jetzt wird das Klima ein bisschen kälter, es wird ein bisschen schwieriger. Und gleich, es kommen nochmal 2000 dazu, das sind nur die Männer. Also wir können da, ich habe jetzt nicht eine klare Studie gemacht, wie viele Kinder hat man dann zumal gehabt und so weiter, aber das waren 15.000 bis 25.000 Menschen, die sich da dazu zählt. Weil ich gesagt, wir glauben an Jesus und das innerhalb von einem Monat. Unglaublich, was hier passiert. Menschen, die trotz Widerstand an Jesus glauben und sagen, wir glauben daran. Eigentlich müsste ja bei uns in der Schweiz Erweckung ausbrechen, oder? Glaubensfreiheit, jeder darf glauben. Aber vielleicht ist auch Gefahr, jeder darf glauben, was er will. Und nachher entdecken wir Länder wie China, Nordkorea, muslimische Länder, wo Menschen unter Todesandrohung zum Teil wirklich umkommen, bestraft werden. Und dort hast du das Gefühl, dort kommen einfach die Leute zum Glauben. Wie automatisch, obwohl sie unter Druck stehen. Und das ist schon ein interessantes Phänomen, das wir auch hier schon entdecken, je mehr die Gemeinde verfolgt wird, desto mehr verbreitet sie sich. Ja, aber wirklich mal einfach... Das ist eine blöde Idee. Aber schon überlegt, ob wir nicht mal eine Petition einreichen müssten und sagen, ob wir nicht das Christentum verbieten können in der Schweiz. Wir vergessen es gerade wieder. Aber manchmal denke ich, haben wir zu wenig Verfolgung? Oder muss sich unser Glauben nicht wirklich bewähren? Oder wären wir vielleicht nicht auch einmal in solchen Situationen nochmal herausgefordert, eine Klarstellung zu übernehmen und unser Leben nochmal zu überprüfen, will ich oder will ich nicht? Ist es mir es wert oder ist es mir es nicht wert? Das waren 2000 Mann, die haben gesagt, mir ist es wert, hier diesen Weg zu gehen. Die Frage ist natürlich jetzt, wie ist der Jünger gegangen? Für mich ist überwältigend, dass trotz Widerstand haben auch die zwei Jünger das Evangelium weiter verkündet. Wir lesen Vers 5 bis 7. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, der Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahm auch der Hohe Priester Hannas, wie Kaiphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familie waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Also hier ist jetzt Crème de la Crème von der geistlichen Elite da versammelt gewesen. Sie nach den zumaligen Pflogenheiten 71 Mann gewesen, vielleicht war noch ein, zwei sonst dabei gewesen, aber da ist so die ganze geistliche Elite. Und jetzt heisst es, Leute, was ihr da habt, wie habt ihr das da? Mit welcher Macht und Vollmacht? Und wir kennen ja den Petrus. Es ist noch nicht mal ein Monat her. Jesus ist verurteilt worden. Er steht fast an der gleichen Stelle. Und hat Jesus noch betürt. Er hat gesagt, Jesus, ich laufe nie davon. Ich bleibe immer dir treu. Verleugnen würde ich dich nie. Du bist mein Ein und Alles. Und dort merken wir, die Jünger sind davon gesäckelt. Der Petrus ist zwar noch nachgeschlichen im Tempelvorhof. Und dort hat eine Magd gefragt und gesagt, du gehörst doch auch zu dem. Nein, zu wem? Nein, kenne ich nicht. Ein zweiter, ein dritter. Und er sagt, hey, Leute, lasst mich sein mit dem. Ich bin einfach hier für die Wärme vom Feuer ein bisschen zu genießen, aber sonst geht mir nichts an. Und der gleiche Petrus steht jetzt vor der geistlichen Elite. Und eigentlich müsste man sagen, okay, jetzt sind wir ja mal gespannt. Wahrscheinlich schweigt der einfach. Aber wir lesen ab Vers 8. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er den gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Denn ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Unglaublich, was hier passiert. Kurz vorher hat er noch gesagt, ich kenne den Jesus nicht. Und hier sagt der Leute, es gibt einen Namen. Jesus allein. Jesus Christus. Er ist der hier ein Wunder vollbracht hat. Er ist der allein, der Rettung schafft. Gottes Geist hat in ihm ein Wunder da. Da ist wirklich Veränderung passiert. Wir erleben hier veränderten Menschen. Er schaut nicht mehr auf sich und sagt, ja, Hauptsache, ich komme irgendwie mit meiner Haut davon. Sondern er sagt, ich lasse mich auf alles ein, was jetzt kommt. Jesus haben sie vor mir ins Kreuz geschlagen. Aber ich kann nicht anders, als diesen Jesus zu verkünden, als von diesem Jesus zu erzählen. Unglaublicher Mut zur Verkündigung. Obwohl er gewusst, wahrscheinlich ist ein sorgenfreies Leben jetzt nicht mehr auf meiner Traktandenliste. Und manchmal haben wir ja Christen noch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht fast so ein bisschen Wohlstandschristentum. Wir reden nicht von dem, aber wir leben das gern. Ja, nicht anecken. Und hier schaut die höchstens einem auch ein bisschen schräg an. Aber ja, nicht zu laut über Jesus reden. Aber hier lesen wir Petrus voll Heiligen Geistes. Und dem Lukas ist es immer wieder ein Anliegen, in der Apostelgeschichte davon zu sagen, die haben das nicht aus eigenem Antrieb da. Der Petrus ist nicht da gestanden, weil er so ein toller Kerl war, sondern weil Gottes Geist in ihm gelebt hat. Weil Jesus durch seinen Geist in ihm hat Vollmacht gewonnen und er ein veränderter Mensch war. Jesus selber hat ja versprochen, wir haben den Vers schon letzten Sonntag angeschaut, denn wenn es soweit ist, hat Jesus gesagt, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Und jetzt steht er da und sagt, der Jesus, nicht mehr ich. Es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr darum, meine Haut zu retten, sondern es geht nur noch um dich, weil du der bist, der Leben verändert, der Leben neu macht. Und er hat nur noch von Jesus zeugen. Was müsste sich heute Petrus anhören, wenn er mit diesen Worten Menschen begegnen würde? Sicher, wie kann man so intolerant sein, Jesus als der einzige Weg anzuschauen? Es sind doch alle Religionen irgendwo ein Weg zu Gott. Und manchmal frage ich mich, ob wir nicht auch als Christen uns manchmal der ein bisschen einordnen und sagen, nur ja nicht anecken, der andere lass stehen, nur ja nicht zu dem stehen, was mich bewegt. Oder die Frage, bewegt uns überhaupt noch etwas? Für den Petrus hat es nur noch ein Zentrum gegeben. Und er ist allein für den Jesus eingestanden. Jesus allein. Um ihn geht es. In seinem ganzen Leben ist es nur noch um Jesus gegangen. Und er auch sagt, wer auch immer gerettet werden will, wer auch immer wieder zu dem Vater zurückkommt, der braucht keiner Tier mehr zu opfern, der braucht nicht ein besonders heiliges Leben zu leben, sondern der muss Jesus begegnen als Retter annehmen. Und er bringt nachher in dem Text, den wir gelesen haben, nochmal die wichtigsten Aspekte von unserer Stegreifpredigt, die wir letztes Mal angeschaut haben, von diesen vier Punkten. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt machen wir es gerade live. Mal schauen, wie gut dass der letzte Sonntag aufgepasst hat. Die sie da kommen, oder die vier Punkte kennen. Genau, der Urs kommt gerade ins Publikum und der zum ersten Punkt etwas will sagen. Genau, der erste ist das Herz, um was geht es hier? Mutige Stegreifprediger. Wir müssen nicht viel sagen, wir müssen nicht eine ganze Predigt machen. Genau, Jesus liebt mich. Das war das, was wir hier gesehen haben. Der Petrus sagt, Jesus liebt. Wir haben so hier in diesem Text drin, wo er gesagt hat, da hat einen kranken Menschen gesund gemacht. Wir haben einen Gott, der uns Menschen gerne hat, der wiederherstellen will, der alles hat gegeben für uns. Von dem dürfen wir schwärmen. Oder einfach so einfach erzählen oder vielleicht auch anhand von einer Möglichkeit. Das nächste Zeichen. Der Urs ist bereit. Auch, dass die oben dran noch hören. Wir wollen Rücksicht nehmen für die, die auch da oben sind, dass die auch etwas hören. Genau, der Frank.
Der Mensch ist getrennt durch seine Sünde von Gott.
Genau, der Mensch ist getrennt von Gott. Und das haben wir hier in dieser Predigt ganz klar drin. Jesus von Christus, der einen gekreuzigt, der einen abgelehnt. Oder Bauleute. Das sind die Bauleute, die voller Verachtung haben den Stein Jesus Christus verworfen. Aber der Stein ist zum Eckstein geworden. Auch hier ganz klar, wo er von dieser Trennung redet und sagt, hier ist eine Trennung passiert. Und nachher kommt das Herzstück.
Jesus ist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen und hat zahlt für unsere Schuld.
Genau.
Und hat das der Weg zu Gott wiederhergestellt.
Genau. Jesus hat uns erlöst. Wir haben Erlösung bekommen durch sein Blut, durch sein Tod am Kreuz. Und er hat den Weg geschaffen. Und jeder darf das annehmen, aber es ist freiwillig. Die Erlösung ist nicht etwas, was du musst, aber er hat es für jeden geschaffen. Und auch das sehen wir im Namen von Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Hey, hier ist etwas passiert. Hier hat einer den Weg vom Leben vom Tod zum Leben geschafft. Hat uns einen Weg aufgetan. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Die Kraft, die Auferstehung ihm das neue Leben gegeben, die ist heute genau da, weil er lebt und uns Neues schenkt. Ein neues Leben. Jesus Christus ist der Stein, der zum Eckstein geworden ist. Er ist der, der jetzt die Maßstäbe vorgibt. Bei niemand anderem, hier bringt er sie auf die Spitze, ist Rettung zu finden. Bei niemand anderem. Kein anderer Name, durch den wir gerettet werden können. Und das Letzte. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten daran, merke ich.
Glaubst du das?
Genau, einfach, glaubst du das? Oder auch die Frage, wie entscheidest du dich? Wenn das so klar dasteht, was ist deine Antwort darauf? Glaubst du das? Willst du dich auf das einlassen? Stegreif die Predigt praktisch. Das kann jeder von euch. Aber es braucht eins. Wir können das nicht machen. Oder ihr könnt dahinter, die es nicht auswendig können, ihr könnt dahinter so ein Bändchen kaufen. Doris Heckland noch ein paar. Genau, die Jungen vom Scheinprojekt haben das alle schon. Und das sind die vier Punkte drauf. Aber es geht nicht darum, dass ihr so ein Bändchen mitnehmt, sondern dass es hier in anfängt. Der Petrus, voll Heiliger Geist. Da war ein Mensch packt, wenn er gesagt hat, es gibt nichts anderes mehr in meinem Leben als Jesus Christus. Und vielleicht müssen wir nicht zuerst ein Bändchen arbeiten oder eine Stegreifpredigt, sondern die Frage, bist du gepackt von dem? Dass du musst sagen, egal, ob ich mich zum Aff mache, ich bin parat, über diesen Jesus zu reden, weil es mich begeistert. Ist das noch die Botschaft? Oder haben wir uns schon stark angepasst in ein gemütliches Christentum? Oder unsere Jungen haben letzte Woche im Scheinheftli ein gutes Bild gehabt. Das Bild vom U-Boot. Am Sonntagmorgen tauchen wir so langsam auf. Hallo, wir sind ja da, für den Alltag wieder schön abzutauchen. Und zu sagen, gut, sieht mich niemand. Ein cooles Bild. Aber wir sind herausgefordert, aufzutauchen, sichtbar zu werden. Es muss ja nicht jeder wie der Petrus irgendwo ins Büro stehen und sagen, hallo, entweder kommt ihr jetzt zu Jesus oder ihr geht für ewig verloren, vielleicht nicht gerade die geschickteste Art, aber etwas von dem weiterzugeben, weckt uns das noch. Es passiert da, wo uns Kraft vom Heiligen Geist, da wo wir zuerst mit Jesus ganz eng unterwegs sind, wo wir eine Begeisterung selber wieder vielleicht müssen empfachen, wieder eine Leidenschaft für Jesus, da passiert es durch unser Leben. Und da passiert, ich hoffe, auch uns immer wieder das, was nachher die Jünger haben erlebt, trotz Widerstand beeindruckt der Freimut die Menschen. Wir lesen Vers 4, 13 bis 14. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte einen großen Eindruck und auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich um den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen, denn der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln, und jeder Mann konnte sehen, dass er geheilt worden war. Jesus kann man nicht widersprechen. Vielleicht hast du eigene Erfahrungen gemacht und musst sagen, ich erlebe in meinem Leben, wie Jesus eingegriffen hat. Wenn du das einem Freund, einer Kollegin, einem Arbeitskollegen, einem Nachbarn erzählst und sagst, hey, ich habe Jesus erlebt in meinem Alltag. Dem kann man nicht widersprechen. Die Frage ist höchstens, erleben wir es noch? ist Jesus dasjenige, welcher, wo du sagen musst, das allein prägt mein Leben. Und da fordert uns plötzlich Petrus selber auf raus und sagt, hey, bewegt uns das noch. Kann Gottes Geist durch uns und in uns wirken? Was braucht es, damit Menschen um uns herum von Jesus beeindruckt werden, wie es die ganze fromme Elite dann zumal war? Ich würde mal behaupten, es braucht ein bisschen weniger von uns und ein bisschen mehr von Jesus. So wie es Johannes schreibt, im Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er soll grösser werden in meinem Leben. Er soll mehr Raum bekommen. Und der fromme Elite ist der Mund offen geblieben. Und sie haben nicht gewusst, wie sie umgehen soll. Wir lesen nachher in den Versen 15 bis 21 noch einmal, vor allem vom Gehorsam der Jünger. Ich möchte euch den Text noch vorlesen. Vers 15 bis 21, wie nachher es weiter ist gegangen. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihn unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem die Apostel wieder hereingerufen wurden, untersagten sie ihn mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Und jetzt kommt's. Aber Petrus und Johannes, Vers 19, erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihn daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Boah, ich weiss nicht, wie es uns ging. Bei der Polizei, ich habe mir wirklich noch überlegt, ob ich die Polizei einschalten soll, um mich zu verhaften, wie es uns nachher wäre gegangen. Aber wie ging es uns, wenn da so zwei, drei mit Knarren stehen und sagen, oh, der nächste Schuss geht in den Kopf oder weiss ich woher, wenn du jetzt nicht einfach schwiegst? Und die zwei sagen, Leute, urteilen selber. Gott oder euch? Und sie sagen, wir können nicht aufhören, von dem zu reden. Wir können nicht schweigen von dem, was wir erfahren haben. Allein Jesus. Auf ihn wollen wir unser Leben bauen. Er soll, der, den wir verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Und nach dem Eckstein wollen wir uns orientieren. Ich habe heute Morgen so einen Eckstein mitgebracht, um zum Schluss noch etwas mit euch zu veranschaulichen. Jesus ist der Eckstein geworden für unser Leben. Und gerade da, wo unser Leben in Gefahr steht, da sind wir herausgefordert, zu fragen, orientiere ich mich noch nach dem Eckstein? Ein Freund von einem Kollegen, der hat plötzlich in seinem Leben bemerkt, dass er sich nicht mehr in allem nach Jesus hat ausgerichtet, nach dem Eckstein. Er hat zwar sein Leben mit Jesus angefangen, aber er hat plötzlich gemerkt, ja, immer mehr es vernachlässigt. Er hat versucht, in seinem Leben so einen Turm zu bauen. Und irgendeinmal sind ihm die eigenen Steine ausgegangen, für sein Leben zu bauen. Und dann hat er angefangen, mir zu sagen, ja, okay, ich kann mein Leben ja irgendwo nach dem ausrichten, aber gewisse Sachen müssen in meinem Leben wie halt irgendwo Federn lassen. Und er hat mal Abstriche gemacht bei Freunden. Bei Freunden in seiner Gemeinde, bei Gemeinschaft. Er hat angefangen, Abstriche machen bei seiner Familie, bei seinen Kindern. Er hat angefangen, Abstriche machen bei Zeiten mit Gott, die ihm eigentlich immer so wichtig waren. Aber ich muss sagen, es liegt einfach nicht mehr drin. Und das Ganze hat schon einfach ein bisschen wackeln. Aber der Erfolg, sein Leben hat ihn weitergetrieben. Auch das Zeugnis von Jesus ist eigentlich gänzlich verstummt. Auch mit der Ehrlichkeit hat er mir sagen, Jesus, ich weiss schon, ehrlich sein wäre wichtig. Aber auch das hat er irgendwo aufgegeben. Verschiedene Sachen, auch wie Liebe zum Besitz, sind plötzlich so gross geworden. Da hat es noch einen, den hat er rausgenommen und gesagt, mir ist das Geld jetzt einfach wichtiger als Jesus. Auch mit der Glaubwürdigkeit war es nicht mehr so weit her. Er hat angefangen zu lügen. So vieles hat sie in seinem Leben hat er Abbruch da und gesagt, Jesus, es ist gut, gibt es dich noch. Aber gerade nach allem möchte ich mich nicht mehr ausrichten. Und der Eckstein ist zu einem Stein geworden, wo er nicht mehr das war, was Jesus eigentlich ursprünglich sein wollte. Da bringen wir schon einen raus. Hui. Und ihr merkt, sein Leben hat immer mehr angefangen zu wackeln. Aber es hat noch funktioniert. Er hat Erfolg gehabt. Bis der Widerstand zu gross ist geworden. Und ihm letztendlich seine Frau davon gelaufen ist. Und plötzlich ist wie sein ganzes Lebenshaus, das er sich aufgebaut hat, wie zerbrochen. Für den Mann ist ein totaler Zerfall passiert, wo die Frau ist weg war. Er ist zu einem guten Freund und hat gesagt, mein Leben ist am Boden. Und er hat das Leben aufräumen. Er hat geschaut, wo hast du den Eckstein nicht mehr als Eckstein in deinem Leben gehabt? Wo hast du viele Sachen in deinem Leben dort rausgezogen? Und plötzlich fällt alles über dir zusammen. Er hat nachher alles wieder neu gebüschelt und gesagt, Jesus, du sollst in jedem Bereich von meinem Leben deiner Werte mein Leben bestimmen und ich möchte nicht mehr allein mein Lebenshaus bauen, mein Reich bauen. Für mich selber eine Herausforderung geworden, das Bild, das ich muss sagen, wo schraube ich vielleicht am Fundament oder an dem Eckstein von Jesus um? In wie vielen Bereichen ziehe ich so Steine raus und sage, ja, es merkt es ja niemand. Oder es ist nicht so schlimm. Andere machen es auch, andere machen noch Schlimmeres. Der David als Mann nach dem Herzen Gottes hat im Psalm 38, Vers 5 geschrieben, meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich. Und Jesus lädt ein und sagt, hey, Jesus ist der Weg. Das, was der Petrus hat gesagt, das ist unser Nächster. Jesus will helfen. Jesus will wieder zurechtbringen. Die Frage ist nur, wie entdecken wir die Sachen? Wie entdecken wir die Sachen, wo wir vielleicht irgendwo vernachlässigt haben. Vielleicht ist so etwas von diesen Sachen, vielleicht ist so etwas ganz anderes, wo Jesus sagt, hey, es wäre wichtig in deinem Leben. Ich habe dort Maßstab, Leitplanken gesetzt. Lass nicht einfach so leichtgültig weg. es wird dein Leben zum Fall bringen. Wo braucht es vielleicht manchmal schon Menschen, die dir helfen, den Dreck wegzuputzen? Gestern war es so cool, wir hatten einen Putztag und ich wollte eigentlich mein Büro nicht putzen, weil ich sagen, ich muss noch der Predigt dran sein. Nachher kommen doch tatsächlich so drei hochmotivierte Frauen in mein Büro und sagen, Frank, heute wird dein Büro noch putzen. Ich sage, ja, super, Freunde. Ja, wir müssten sonst das WC putzen. Also können wir gescheitert zu dir Fenster putzen. Und dann habe ich gefunden, ja, okay, also wenn ihr dann schon dran seid und die haben sich wirklich ihre Meifer nicht bremsen lassen. Dann habe ich mein ganzes Büro ausgeräumt, alles, gewisse Sachen wieder vorgehen und so. Sie haben mir meine Fenster geputzt, dann sehen sie wieder die Bäume ein bisschen grüner vor dem Haus. Manchmal braucht es so Leute, die wir haben, Freunde, die uns vielleicht manchmal auch ins Gärtchen reinschalpen, liebevoll und sagen, hey, wir möchten dir einen Liebesdienst tun, können wir dir helfen? Nicht sagen, ei, bei dir habe ich etwas gesehen, oh, deine Scheiben sind noch dreckig und der Boden ist auch nicht sauber. Das hat nämlich ausgesehen, wie man fast Rüebli setzen konnte. Aber das haben wir jetzt auch behoben. Aber manchmal brauchen wir so Leute, die uns helfen können, unser Herz vielleicht zu erforschen, dass wir dort jemandem wie etwas aufziehen und sagen, Herr, wo sind die Sachen, die mein Leben wie zum Zusammenbruch bringen können? Und Jesus möchte vergeben. Und ich glaube, hier fängt es an. Wenn ich, wenn du willst ein Zeugnis sein, wenn wir von Jesus begeistert sein, dann muss der Eckstein stehen als der, wo er ist. Aber wenn wir sagen, ja komm, so genau müssen wir sie auch nicht nehmen, dann wirst du und ich kein Zeugnis sein können. Dann können wir zwar die vier Punkte jedem erzählen, aber der wird in unserem Leben abgespürt und sagen, cool, deine vier Punkte, aber wie genau nimmst du es da? Und darum ist nicht zuerst auf die Straße rauszurennen oder im Büro irgendeinen Jesus-Tanz zu machen, sondern zu sagen, zuerst muss Jesus in meinem Leben wieder die erste Geige spielen. Zuerst muss er in meinem Leben wieder der sein, wo mein Eckstein ist, nach dem, wo ich mich orientiere. Die Schlussfolgerung von diesem Text soll nicht sein, jetzt packen wir es an, sondern vielleicht zuerst mal in die Stille gehen und sagen, Jesus, ich möchte durch deinen Geist neu geleitet in den morgigen Tag hineingehen. Zeig du mir durch deinen Geist auf, was dran ist. Fühl du mit deinem Geist, mit dieser Kraft herzustehen, mit dem Mut herzustehen, aber auch mit dem Mut vielleicht zu schweigen, damit du allein der bist, der gross wird. Trotz Widerstand, ich möchte mit dem abschließen. Haben alle Jesus geglaubt. Das ist unglaublich. Alle, Vers 21, alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt und das jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war. Nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Und alle priesen Gott für das, was geschehen war. Leute, das wünsche ich mir für mein Leben, für dein Leben, dass wir in unserem Alltag nicht nur hier morgen, hier auch, ins Loben und ins Preisen und ins Staunen kommen, weil wir einen lebendigen Herr und Gott haben. Der aber nicht nur relevant ist heute hier, sondern der relevant ist morgen in deinem Alltag. Weil er will mit dir gehen, als ein Mensch, der auf einen Eckstein baut, ohne Kompromisse, sondern 100%. Und bei mir sind auch Steine locker. Bei mir ist auch der ein oder andere Stein, der vielleicht in der Gefahr steht, rausgenommen zu werden. Und wohl dem, der Freunde hat, gute Begleiter, die ihm helfen, dass der Stein wieder ganz reinkommen darf. Damit wir uns dürfen wirklich nach dem Fundament aufbauen. Nach dem Fundament, nach dem Eckstein ausrichten. Und da möchte ich dich heute Morgen herausfordern und sagen, wo ist die Eckstein ins Wanken gekommen? Weil du vielleicht Raubbau getrieben hast, in deiner Beziehung zu Jesus, in deinem Leben mit Jesus. Und wir möchten nachher den Teil abschließen mit dem Lied Jesus, Sohn von Gott, ihr könnt schon vorkommen. Dort hat es eine Strophe, die wir miteinander singen. In meinem Leben, in meinem Lob. Gleich wie dann zumal. Soll kein anderer Name sein als Jesus, Sohn von Gott. Und als ich diesen Text so gelesen habe, musste ich sagen, können wir den von vollem Herzen singen? In meinem Leben, in meinem Lob, soll kein anderer Name sein als Jesus, Sohn von Gott. Ich wünsche mir, dass wir das heute Morgen als Gemeinde singen können. Als Bekenntnis. Aber vielleicht auch als Buß, zu sagen, Jesus, das soll so werden. Vielleicht gibt es Leute, die heute Morgen sagen, ich muss etwas in die Ordnung bringen, ich muss so einen Stein wieder einfügen, ich muss Jesus wieder sein Recht in meinem Leben zurückgeben, das ich ihm abgetreten habe, über einen oder anderen Bereich. Dann bring das heute in die Ordnung. Denn du wirst nicht wirklich zu einem Zeugnis in deinem Alltag, du wirst andere Menschen nicht von einem Leben mit Jesus können überzeugen können, wenn dein Leben sich nicht allein nach Jesus ausrichtet. Dann werden wir auch nicht können loben und preisen, von Herzen, so wie es die ersten Christen da haben. Wir werden einen Moment von der Stille haben und nachher wird die Band uns mit in diesen Song reinnehmen. Und ich lade euch auf, bekennen wir doch das. Wir wollen das in unserer Fehlerhaftigkeit, in unserem immer wieder auch Scheitern. Aber wir wollen den Gott loben, mit Wort, aber auch mit unserem Leben. Amen.